Willkommen bei With People for People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt auch mit auf unsere Lernreise With People for People.
Hi.
Grüß dich, Shazeb.
Grüß dich auch an dir. Servus. Wir hatten ja heute eigentlich ein Thema, über das wir reden wollten, aber ich habe dich jetzt gerade gefragt, ob wir nicht intuitiv mal in ein anderes Thema springen, ohne Vorbereitung, also ganz ohne Vorbereitung heute, aber das lag mir auf dem Herzen. Und zwar das Thema, ob man heute im Jahr 2026 in der Welt, in der wir leben, sich als Executive oder auch als eigentlich, ja, ich sag mal, gestandener Mensch, der lange in seiner Domäne arbeitet, vielleicht neu erfinden muss oder immer wieder oder immer öfter neu erfinden muss. Was klingelt bei dir im Kopf, wenn du das hörst? Ich gebe dir auch gleich ein Beispiel, aber mich würde erstmal interessieren, inwiefern resoniert das bei dir?
Als du das gesagt hast, muss man sich schneller oder häufiger neu erfinden. Was mir als erstes in den Sinn kam, war, was meiner früheren Chefs, was er mal gesagt hatte, letztendlich gibt er nicht so viel darauf, was die Leute in der Vergangenheit gemacht haben, sondern was die dann tun könnten. Was ich dann spannend fand, wo ich mich dann selber kurz so, muss mich so angegriffen fühlen, ja, weil ich habe ja eine gute Historie-Track-Record, aber wo er natürlich recht hat, ist, das hilft dir alles nicht, also wenn du eine neue Stelle anfängst, auf einen neuen Kontext anwenden musst. Und das meine ich so ein Aspekt, den jetzt der als zuerst bei mir in den Kopf kam, sich neu erfinden heißt auch ein neues Umfeld annehmen und überlegen, was von dem, was ich gemacht habe, hilft mir jetzt hier nicht. Und letztendlich, auch wenn das ein Teil von mir war, wenn ich immer was so gemacht habe, immer erfolgreich war mit einer bestimmten Handlungsweise, Kommunikationsweise, Führungsstil, dann muss ich erstmal hinterfragen, ist das was, der mich hier weiterbringt? Und wenn nein, habe ich die Aufgabe, da was dran zu tun. Und das ist, glaube ich, super schwer, so Muster zu verändern, war so mein erster Gedanke mal zumindest.
Ich habe eine steile These. Ich würde sogar sagen, dass der Erfolg aus der Vergangenheit oft ein Hinderungsgrund für Erfolg in der Zukunft ist. Also Exhibit A, ja, die deutsche Autoindustrie oder andere Industrien in Deutschland, die durch Erfolg verwöhnt waren, teilweise immer noch sind und deswegen sich extrem schwer tun, Unlearning zu betreiben, also etwas zu verlernen oder so ein Startup-Mindset zu haben. Und weißt du, eine Sache, an der ich das selber am eigenen Leib erfahren habe vor vielen Jahren, war, dass wenn du zum Beispiel mit einer Promotion um die Ecke kommst, Doktor, ja, da ist so eine Kompetenzvermutung da auf der anderen Seite. Und das macht dich oft faul. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil zu dem, was du eigentlich haben willst. Du willst ja eigentlich nach vorne gerichtet, neugierig, innovativ und sein wie ein Schwamm, der sagt, okay, ich will verstehen, was ist, wie du vorhin formuliert hast, mein Umfeld, meine Umgebung, was wird hier gebraucht und was kann ich von dem, was früher funktioniert hat, denn verwenden? Versus, ich weiß, wie es geht und so mache ich das, weil das hat schon immer so geklappt. Ne? Das ist ja eigentlich genau das, was du heute nicht haben willst. Und wenn ich jetzt gucke, parallel mit den technologischen Veränderungen, die so um uns sind, mit Generative AI, aber auch mit Agentic AI zunehmend, da musst du eigentlich ganz anders auf Sachen gucken. Also in anderen Worten, das ist so wie zurück auf Los bei Monopoly. Also all das, was du vorher gemacht hast, okay, das steht irgendwie in deinem CV drin, aber ich frage mich, wie viel ist das eigentlich noch wert?
Ja, und einen anderen Aspekt reinzubringen, die Frage ist ja, auf welcher Ebene betrachtest du das, was du gemacht hast? Also du hast natürlich Erfolge, du hast ein Kundenprogramm gemacht oder da was bekommen, ja, du hast was Dinge gelernt und umgesetzt, aber du hast dir da was erarbeitet. Und die Art und Weise, wie du das erarbeitet hast, steckt ja noch mit dir drin. Ne? Was ich sagen will, ist, jeder hat Kompetenzen, die nicht immer nur geht, du musst alles verlernen, du musst alles umlernen, du musst dich immer komplett neu erfinden, in eine ganz andere Richtung, ja. Du musst, glaube ich, diese Selektion machen, welche Komponenten sind auf einer Metaebene trotzdem hilfreich. Ja, habe ich immer schon gute Fragen gestellt. Kann ich nicht das weiterführen? Vielleicht muss ich die Art der Fragen ändern, je nach Umfeld. Dann kann ich vielleicht mehr so locker fragen, sondern muss förmlich fragen, je nach Umfeld. Aber Fragen-Thematik ist weiterhin da. Neu zu erfinden heißt adaptieren, aber nicht komplett zu vergessen, was wer du bist, wo du herkommst und welches.
Das hilft mir total. Also du sagst ja, man muss unterscheiden zwischen Haltung oder, ich sag mal, auf der Metaebene, wie man managt oder führt, versus was sind die Inhalte, was ist der Content? Also das leuchtet mir ein. Also zu sagen, Neugierde ist eine gute Sache, Proaktivität ist bestimmt eine gute Sache, gut zuhören, gute Fragen stellen ist sicherlich eine gute Sache und mit einem gewissen Mut Sachen nach vorne zu treiben ist probably timeless, ja? Also das heißt, du unterscheidest auf der einen Seite Eigenschaften oder Haltungen, die vermutlich immer gut sind, egal in welcher Zeit. Die waren vermutlich auch vor 200 Jahren gut. Und dann gibt es auf der anderen Seite Dinge, die können aus der Zeit fallen. Also zum Beispiel, ja, dieses berühmte Nokia-Beispiel, ne? Dass man dann sagt, ja klar, wir sind da super erfolgreich mit unseren Tastenhandys, aber Eigentlich müssen wir immer wieder zurückgehen und uns die Frage stellen, welches Problem versuchen wir mit diesem Device eigentlich zu lösen? Und das, was der Jobs ja damals gesagt hat, war, dass das Handy eine Plattform werden muss für Apps und das Display ist hochkonfigurierbar. Und das ist ja mit Tasten, die physisch fest sind, nicht möglich. Und deswegen war vielleicht der Approach oder das Mindset der Leute offen, aber der Kontext und das Wissen, was sie hatten, hat sie daran gehindert, neu zu denken. Und das ist ein bisschen die Angst, die ich habe in unserer Zeit, wenn man die neuen Technologien nicht ernst genug nochmal im eigenen Denken verankert, wenn du weißt, was ich meine.
Das finde ich wichtig, dass das im Englischen sagt man augment, ne, so sozusagen hinzufügt, integriert diese Sichtweisen, wenn sie was Neues tun. Gleichzeitig ist das Risiko da, dass du gar keinen klaren Kurs mehr hast. Ne? Wenn du ständig das Gefühl hast, du musst dich neu erfinden und hinterfragen und gucken, was gibt es jetzt Neues, was ich da integrieren kann, dann läufst du Gefahr, dass du gar keine klare Linie mehr hast, weil du immer nur am Anpassen bist. Du brauchst, glaube ich, einen starken Anker oder Kompass meinetwegen, ja, der dir grob die Richtung sagt und du musst dann letztendlich gucken, was kommt rechts und links, was passiert da, neue Technologien, neue Erkenntnisse in welcher Form auch immer, die ich integrieren muss. Aber das heißt nicht immer eine 180-Grad-Wendung, weil im Idealfall ist weiterhin von außen betrachtet eine Fortentwicklung. Und natürlich kann es sein, dass ich mal einen 180-Grad- oder 90-Grad-Schwenk machen muss, aber das sollte halt die Ausnahme sein, weil das trotz zeitlicher Geschwindigkeit, die ich da eben verzettelt, ne, an den Themen. Und das ist jetzt alles mit der Ebene, wenn ich es aber auf den Job beziehe, ich glaube, es geht in beide Richtungen, mal aufzubrechen, mental doch mal auf die Signale bei dem einen oder anderen. Bei dem anderen muss ich letztendlich das befürworten und sagen, nee, lass mal, das wäre wichtig.
Ich habe zwei Beispiele, die ich dir gerne geben würde, die mich inspiriert haben in den letzten Monaten. Das eine Beispiel ist der Rufen Murato. Vielleicht kennst du den noch aus der SAP-Zeit. Der Rufen, der war ja zuletzt President bei der SAP, also ich glaube L1 unter dem Vorstand direkt, verantwortlich für das Thema Process Mining, also für Signavio und Co. Und dann auch noch für die anderen Akquisitionen, die komplementär waren zu Signavio, also LeanIX und WalkMe. Und war quasi bei den Frontier-Themen direkt dabei. Und irgendwann hat er dann einen Post geschrieben, das war jetzt glaube ich vor 2-3 Monaten, wo er dann sagt, ich gehe aus der SAP raus und ich möchte jetzt gerne wieder meine Hände dreckig machen und selber Dinge ausprobieren. Und für mich war das, Andi, irgendwie voll komisch, unintuitiv. Ich dachte mir, warum würde jemand sowas machen? Ja, jemand in seiner Position. Dann ist mir nochmal eingefallen, was ich gelesen hatte von der Hala Zain. Vielleicht kennst du die auch noch. Die war ja zuletzt bei ServiceNow Chief Strategy Officer und die hat geschrieben, wenn du ein guter Merger und Acquisition Lead bist, und das ist sie ja als Chief Strategy Officer, und du entscheidest dich, eine Firma zu kaufen als eine ServiceNow, dann wird der Markt diesen Move komisch finden. Der Markt wird sagen, hä, warum wollen die denn dieses Unternehmen gerade kaufen? Das heißt also, wenn du gut bist, dann bist du einen Schritt voraus. Und einen Schritt voraus heißt, dass der normale Mensch, also ich zum Beispiel, das gar nicht checkt, warum jemand das macht. Aber nach ein paar Monaten wird das dann klar. Das heißt also, das ist so innovativ oder so visionär, dass der gemeine Mensch das eigentlich gar nicht dann sofort versteht. Und bei Rufen war das so ähnlich. Also der ist dann raus und hat dann gemeint, ja, ich will jetzt mein eigenes Ding mal bauen. So, fast forward. Ich war jetzt vor ein paar Wochen mit einem guten Freund in Frankfurt was essen. Und der gute Freund, der ist in einer Top-Vorberatung gewesen und ist dann raus vor 4-5 Jahren und hat jetzt 2-3 Firmen aufgebaut und davon jetzt eine verkauft. Und er hat mir erzählt, wie viel Zeit er in der Woche verbringt mit AI. Und dann habe ich gemeint, erzähl mal mehr. Und am Ende ging es dann den ganzen Abend, wir waren zusammen in Frankfurt, sind rumgelaufen und den ganzen Abend ging es um AI. Also es ging überhaupt nicht um die Nutzung von ChatGPT oder auch Perplexity oder Jeep oder Copilot und so weiter, Claude. Weil er sagt, das ist billig. Das kann jeder. Das ist ja dieses Prompten. Mittlerweile musst du es ja nicht mal gut können. Das ist nichts Besonderes. Du musst eine Ebene drüber, auf die Meta-Ebene, und du musst deine Hände schmutzig machen. Als er das gesagt hat, ist mir der Post von Ruben wieder eingefallen. Und da haben sich dann die Punkte bei mir gefügt. Und der hat gesagt, ich verbringe jede Woche einen ganzen Tag damit, selber mit den Apps Zapier und N8N AI-Workflows zu bauen. Und das Beispiel, was er mir gegeben hatte, war, wenn er mit einem Kunden spricht, mit einem potenziellen Kunden, dann kann er auf dem Handy nebenher eine selbstgebaute CRM füllen mit den Basisdaten des Kunden, Name, E-Mail-Adresse, Einkommen. Der ist in der Steuerberatung, der Freund. Deswegen, also diese Daten, Kinder, ja, nein, verheiratet und so weiter, der füllt diese Daten aus. Und wenn das Gespräch vorbei ist mit dem Prospect und der schüttelt ihm die Hand, dann hat er potenzielle Kunde schon das Angebot in der E-Mail. Und es läuft im Hintergrund alles vollautomatisiert. Wie hat er das gemacht? Natürlich mit AI Workflow Automation. Und weißt du, warum erzähle ich das alles, Andi? Seit diesem Gespräch kann ich nicht darüber nachdenken, weil wenn du einmal gesehen hast, was man selber als Mensch sich beibringen kann und mit diesen Tools machen kann, dann guckst du plötzlich auf alle Prozesse ganz anders drauf. Weißt du, was ich meine? Also Prozesse in einem Unternehmen, da denkst du dir dann, warum machen wir das nicht automatisiert? Also du kannst das nicht mehr wegdenken. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dem Thema so viel Raum zu geben.
Also da sprichst du aus der Seele, das Thema Raum geben und ermutigen, dass das darüber nachdenken auch wichtig ist. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, der unterscheidet. Der Kollege von dir und der Freund, mit dem du untersprach, der nimmt sich die Zeit. Der nimmt sich einen Tag dafür, das zu machen. Jetzt nimm mal einen deutschen Konzern rein und frag da mal einen Mitarbeiter, okay, wann hast du das letzte Mal einen Tag einfach rausgenommen? Wie könnte ich eigentlich das viel besser machen, was ich jetzt tue? Ab und zu gibt es ja Unternehmen, die fordern das ein, ja, die sagen, hey, es gibt hier einen Innovationstag. Ich würde vermuten, dass ein Großteil der Leute sagt, naja, wenn es nicht gerade angedeckt ist von woanders, habe ich ja meinen Job zu machen und dafür brauche ich 5 Tage die Woche und schon gar nicht jede Woche einen Tag. Spinnst du eigentlich, ja? Das sind uns, glaube ich, auch andere Kulturen vielleicht gelegen, mal zu sagen, naja, ich lasse mich nicht so treiben, sondern ich überlege ganz bewusst, was kann ich denn anders machen? Und das regelmäßig, ja, was kann ich am nächsten Morgen anders machen? Und Fahrender Nick erzählt das ja häufig mal, ne? Was sind die Simple Stories, die du dir erzählst, die für dich einfach nur Wahrheit sind? Und wenn du mal hinschaust und sagst, ist diese Simple Story eigentlich wahr oder ist das meine Wahrnehmung? Und was wäre, wenn die nicht wahr wäre? Das muss ja so nicht sein. Ja? Ich kann ja was dagegen tun und ich kann was dafür tun. Ich kann ja in den Fahrersitz gehen und was vorantreiben. Und da, long story short, ne? Also es geht für mich darum, wie schaffen wir es als Leader, Menschen auch dafür zu begeistern, mal innehalten und zu überlegen, was kann ich denn eigentlich anders machen? Nicht nur bei anderen, sondern auch mir selber anders machen, um mich effektiver zu machen oder um mein Umfeld auch effektiver zu machen.
Da fällt mir dieses eine Bild ein mit den Leuten, die diese Schubkarre ziehen. Und diese Schubkarre hat diese viereckigen Räder. Kennst du dieses Bild noch? Ne? Also da steht dann oben drüber, too busy to innovate, ja. Und da sind dann so Vertriebsleute da, die zeigen so ein rundes Rad. Und die ziehen, sagen, hey, wir haben keine Zeit, sorry. Ne? Und das ist genau das Problem, was du nennst. Manchmal sind wir so mit Scheuklappen unterwegs und versuchen irgendwas übers Knie zu brechen oder zu machen und merken dann nicht, wenn wir ein bisschen rauszoomen würden und gucken würden, dann könnten wir es viel besser machen. Und ich habe den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben mittlerweile, in der wir überhaupt keine Toleranz mehr haben, mal links und rechts zu schauen. Jeder ist so in seinem Film unterwegs. Und deswegen fand ich diese Stories, die ich vorhin geteilt hatte mit Rufen und auch mit Halazain und meinem Freund, das fand ich so spannend, weil wenn du aufmerksam bleibst und guckst, dann kriegst du vielleicht den ultimativen Hack, mit dem du Sachen halt anders anschaust. Und warum ist das wichtig in der heutigen Zeit? Ja, ich meine, jetzt könnte man auch sagen, hey, das ist Zeitverschwendung, mach einfach deinen Job, ne? Könnte man ja auch sagen. Ich glaube aber, dass wir in einer Zeit leben, speziell in Deutschland, in der wir sehr, sehr sensibel dafür sein müssen, was eigentlich Zukunft hat und wie wir dieses Land wieder nach vorne kriegen. Und ich habe den Eindruck, was wir nicht machen sollten, ist, dass wir stoisch, also falsch stoisch sind, weil wir sagen, ja, das haben wir ja schon immer so gemacht, das müssen wir jetzt so weitermachen. Ich glaube, der Arbeitsethos, der muss so bleiben, wie er war, weil der ist super in Deutschland. Ja, ich glaube, Deutschland gehört zu den Ländern, in denen die Leute gern viel arbeiten, sich auch darüber identifizieren und auch eine Leistungsbereitschaft haben. Da sehe ich vor allem im Vergleich zu anderen Ländern eigentlich immer noch ein sehr, sehr starkes Land, Deutschland. Aber ich glaube, wo wir nicht so gut sind, ist zu hinterfragen, ob das, was wir bisher gemacht haben, auch in der Zukunft das Richtige ist. Und wenn man da dann irgendwie so eine bockige Haltung einnimmt, ist es schwierig.
Ja, wobei, ist es das Hinterfragen oder dann auch mal den anderen gehen? Ich habe häufig das Gefühl, wir hinterfragen ganz viel und auch wenn du das so ein bisschen an den Stammtisch gehst, dann wird alles hinterfragt, ist alles Mist. Das, ich bin anderer Meinung, aber dann mal was davon umzusetzen, auch mal diesen vielleicht nicht intuitiven neuen Weg zu gehen, mal das Risiko dann einzugehen. Da vermisse ich halt. Also die Reflexion, ja, bin ich auch bei dir. Und jetzt gehe ich aber den Weg ein, den Großteil der Menschen vielleicht nicht gehen würde. Also wenn du nur das tust, was alle anderen machen, dann wirst du nicht großartig herausstechend sein. Die Leute, die irgendwo an Top-Seiten sind, was Sport angeht oder was auch Wirtschaft angeht, die haben irgendwas gemacht, in der Regel, was nicht so ganz intuitiv war oder nicht ganz Common Sense, sind ein Risiko eingegangen. Das aber auf die Gesellschaft oder auch auf jeden mal bezogen, befürchte, da sagen halt ganz, ganz viele, ja, ist halt okay, mir geht's so gut. Wie kriegen wir das geändert, dass man sagt, okay, hinterfragen und du musst ja nicht gerade dich exponieren, dass du da Bot gehst oder dass du gesundheitliche Schäden vornimmst, aber ab und zu mal was wagen, ab und zu mal ein Risiko eingehen, dir kann nicht viel passieren. Aber ja, es kann in die Hose gehen. Probier es trotzdem aus.
Gefällt dir diese Episode?
Dann abonniere doch gerne unseren Podcast.
Da kann ich nur dich wieder zitieren, weil du sprichst ja immer von der Burning Platform oder Burning Ambition. Ich meine, das würde sich vermutlich in Deutschland ändern, wenn wir mal wirklich wirtschaftlich eine Rezession hätten. Wenn es wirklich schlimm werden würde für einen Großteil. Und da man spürt, dass es in der Tasche einfach dann weniger Geld drin ist, ja, dass man weniger machen kann oder dass die Freiheiten dann, Urlaube zu machen etc. schwinden. Ich glaube, das wäre ein Grund, warum man dann vielleicht doch bereit wäre, neue Sachen auszuprobieren. Und das andere, was natürlich viel schöner ist, ist dieses Burning Ambition, dass man Bock hat, einfach von innen heraus zu sagen, ich probiere das mal aus. Und da würde ich gerne Andi nochmal eine Rückfrage stellen, weil du hast vorhin gesagt, da haben uns andere Kulturen vielleicht was voraus manchmal, dass sie ein bisschen mehr experimentieren oder Dinge einfach wagen. Kannst du mal darauf ein bisschen mehr eingehen? Also redest du da von den Amis oder redest du da von Dubai, Middle East, wo dann Sachen einfach gemacht werden, statt so ewig drüber nachzudenken, dann die Sachen halt einfach mal zu starten?
Ja, ich hatte in der Tat jetzt mal nicht USA im Kopf, das ist immer ein gutes Beispiel, aber ich hatte jetzt China im Kopf und Automobilindustrie. Also die ja schon vor, also ich habe zuletzt einen Podcast gehört, so einen Wald- und Wiesen-Podcast, weiß nicht, wie ich auf den gekommen bin, und da waren Automobilmanager da, also einer, der es vom Handwerk her gelernt hat, Kfz-Mechaniker und so weiter. Das war schon vor 20 Jahren. Und dann durfte er da ein Werk aufbauen. Und da gab es schon einen Plan, der war auch öffentlich sehbar. Dann, da hieß es dann nämlich von der chinesischen Regierung, ja, wir geben euch hier die Ressourcen an die Hand. Ihr dürft Geschäfte auch machen in dem Land. Aber nach 10 Jahren, das war die interne Ansage, wollen wir, dass unsere Mitarbeiter auf dem gleichen Niveau sind, wie es eure Leute sind. So. Letztendlich war dann immer auch ein Plan dahinter, zu sagen, wir lernen, und dann adaptieren wir und dann machen wir aber. Und das ist für mich so ein, das ist diese Balance, die ich ansprach. Es gibt einen klaren Fahrplan, der wird aber adaptiert, je nachdem, welche Richtung das geht. Der Fahrplan vor 20 Jahren sah in China nicht vor, dass es nur noch Elektromobile gibt. Ja. Und trotzdem haben sie gemerkt, oh, das ist eine Lücke, da hinken die anderen hinterher, also schmeißen wir uns doch darauf von der Ingenieurskraft, die wir haben. Und die sind nicht immer grandios, aber jedes Auto, was rauskommt, ist ein Stückchen besser. Dieser Rhythmus, der da entwickelt wurde, auch einfach auszuprobieren, rauszuhauen und zu sehen, bleibt das hängen oder nicht? Wenn ja, wunderbar, machen wir weiter. Wenn nicht, wir brauchen natürlich einen langen Atem. Aber das ist genau diese Balance, die ich gerne auch in Deutschland sehen würde, dass es nicht schlimm ist, wenn du hier ein was auf den Magen, was mal floppt. Ja. Wirst du vielleicht direkt kritisiert, was nicht funktioniert hat, anstatt zu sagen, okay, was hast du dabei gelernt? Was ist jetzt der nächste Schritt wiederum? Scheitern zu verurteilen, anstatt als Lernerfahrung zu sehen, ist meines Erachtens in Deutschland aufgrund dieser hohen Ingenieurskunst, die wir vielleicht auch historisch mitbringen, eher schädlich aus meiner Sicht.
Weißt du, ich würde an der Stelle vielleicht mal etwas reinbringen, was uns in der Diskussion hilft. Und zwar der Unterschied zwischen Komplexität und Komplikation. Wenn du über Ingenieurskunst sprichst und über Fahrzeugbau sprichst, also die klassischen Verbrenner, dann hast du es in der Regel mit komplizierten Mechanismen versus komplex. Also es ist nicht komplex. Warum? Weil die Beispiele für kompliziert sind beispielsweise Uhren. Also du hast eine Uhr, nennt man ja auch so, glaube ich, mit 2, 3, 4, 10 Komplikationen. Komplikationen heißt, es ist natürlich sophisticated und du brauchst eine Expertise, um solche Uhren zusammenzusetzen. Aber der Bauplan einer solchen Uhr ist immer identisch. Das heißt also, wenn einer eine Uhr einer bestimmten Sorte Komplikation zusammenbaut, ist der Ablauf immer derselbe, auch wenn das schwer ist. Und was es zu lernen gibt an der Stelle ist, während des Bauprozesses verändert sich nichts. Die Teile bleiben gleich und ergo bleibt auch der Assemblyplan, der bleibt gleich. Und in dieser Art kann man Präzision einplanen. Man kann alles optimieren, den Zusammensetzungsplan, ein Fließband, whatever, das kannst du alles optimieren, so. Aber wir leben heute nicht mehr in einer Welt, die nur kompliziert ist. Wir leben in einer komplexen Welt. Und was ist komplex im Vergleich? Komplex ist, da ist mein Lieblingsbeispiel das Handy. Eine Firma baut ein Handy zusammen und während sie das Handy zusammensetzt, entwickelt der Chiphersteller einen neuen Chip. Dann entwickelt der Linsenhersteller eine neue Kamera. Dann entwickelt der Batteriehersteller eine neue Batterie. Das heißt also, du bist im Zusammensetzungsprozess, nicht des einzelnen Handys, aber eines Modells, bist du Neuerungen ausgesetzt. Und das macht das Ganze komplex. Das heißt also, eine komplexe Welt ist eine komplizierte Welt plus eine unberechenbare Welt, weil sich die Puzzlestücke, während du sie sozusagen in den Händen hältst, verändern. Und deswegen, glaube ich, muss man genau das haben, was du gesagt hast. Bereitschaft zu scheitern und auch zu experimentieren.
So, und jetzt schließt sich hier der Kreis, weil das, was sich verändert, ist ja nicht nur Technologie, sondern es ist auch
der Kunde und der Mensch selbst,
der hinten dran steht. Irgendwann war den Leuten halt auch nicht mehr wichtig, ob das Spaltmaß 100% akkurat ist. Der Bedarf der Leute hat sich verändert. Und wenn du jetzt sagst, wir müssen uns alle eigentlich häufiger neu erfinden, was der richtige ist, um uns anzupassen, erhöhst du damit ja eigentlich nur noch diese Komplexität, weil du auf einmal weniger Berechenbarkeit hast von Menschen, die vorher in einer bestimmten Art und Weise gehandelt haben, sich jetzt aber neu erfinden und anders handeln. Und das mal auf Führung bedarf jetzt wieder. Und deswegen war ich anfangs da so etwas zwiegespalten, ob es nicht auch eine Konstanz braucht, die braucht es meines Erachtens auch, wenn die Führungskraft nicht mehr berechenbar ist im Sinne des Verhaltens, dann ist das auch nicht hilfreich. Insofern, also neu erfinden ist, glaube ich, super hilfreich, aber es braucht dann doch schon mal Kommunikation auch dabei, die Transparenz zu sagen, was hat sich jetzt neu, was habe ich neu erfunden, was mache ich jetzt anders, warum ist das jetzt anders, was versuche ich denn damit zu erreichen, um das nachvollziehen zu können. Das kannst du mir folgen?
Sehr gut folgen, und ich würde das gerne nur ergänzen um ein anderes Beispiel aus unserem Leben. Wenn du dir anschaust, wie Generation X oder Y oder auch sie mit Social Media umgeht, wie sehr der Fokus ist auf Follower haben, viele tausend Freunde haben, aber dann trotzdem Einsamkeit da ist. Was unintuitiv ist an der Stelle ist, auf der einen Seite hast du ja viele in Anführungszeichen Freunde und auf der anderen Seite bist du einsam. Und ich glaube, in der Businesswelt ist das ähnlich. Auf der einen Seite musst du komplett offen bleiben für die neuen Themen, aber auf der anderen Seite, glaube ich, musst du dich komplett auch zurückbesinnen auf das sehr, sehr Menschliche. Was will ich sagen? In einer Zeit von Komplexität und da gibt es ja auch diesen Begriff VUCA, ne? In einer Welt, in der sich so viel so schnell ändert, ist es daher auf der einen Seite wichtig, dass man keine Angst kriegt vor den neuen Themen und da paralyzed ist, ne? Also gelähmt ist, sondern dass man offen bleibt, so wie ich das jetzt auch sozusagen inspiriert wurde von meinem Freund, mich mit AI-Workflows zu beschäftigen und die selber zu bauen. Aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht den Fehler machen, alles zu entmenschlichen oder uns sozusagen überall zu digitalisieren. Denn ich glaube, je digitaler und fortschrittlicher wir in unseren technologischen Themen werden, ne? Auch mit Robotern irgendwann, desto wichtiger, denke ich, wird es sein, dass wir menschlich bleiben auf der anderen Seite, weil das auch wie so eine Waage ist, ja. Und ich glaube, deswegen sind die Führungskräfte heute angehalten, auf der einen Seite, wie gesagt, ja, offen zu sein gegenüber diesen modernen Technologien, aber auf der anderen Seite auch sensibler zu werden dafür, was eigentlich so die Urinstinkte und Urwünsche eines Menschen sind, ja. Psychologische Sicherheit, Vertrauen, Verletzlichkeit, all die Dinge, über die wir sonst auch hier sprechen. Deswegen, glaube ich, ist das eine neue Art von Spreizung, die ein Senior Manager leisten können muss heute.
Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort in dem Sinne, dass wir beides betrachten müssen, sich neu zu erfinden. Ich glaube, du hast gezeigt nochmal, dass das wichtig ist, dass es aber nicht das heißt, dass wir unsere Menschlichkeit verlieren sollten oder auch dürfen. Vielleicht nehme ich mir nur eine Sache mal vor. Ja, dieses, ich muss mich noch komplett neu erfinden, ist vielleicht zu groß für die meisten. Auch die Hürde ist vielleicht einfach auch so, dass ich sage, ich starte gar nicht erst. Deswegen nehmt euch doch mal, liebe Zuhörer und Zuhörer, eine Sache aus. Guckt euch doch mal an, was könnt ihr im Alltag, im Berufsleben, gibt es eine kleine Sache, die ihr innerhalb von 2 Wochen vielleicht ändern könnt. Und dann schaut doch mal, hat es was gebracht? Was hat es euch gebracht? Hat überhaupt jemand wahrgenommen? Wenn es funktioniert hat, wunderbar. Nehmt euch das nächste vor. Ja, und schreibt es auf. Und schreibt es uns. Wir wären sehr interessiert dran, mal zu sehen.
Finde ich super, Andi. Und ich würde noch ergänzen, also wenn es keine Neuerfindung ist es zumindest die Aneignung eines neuen Themas. Beschäftigt euch doch einfach mal wirklich tiefergehend mit dem Thema AI oder mit Workflows und guckt mal, was euch das bringt. Und vielleicht abschließend von meiner Seite, ich muss immer denken an die eine Commencement Speech von Steve Jobs, wo er dann erzählt hat davon, dass er irgendwann mal am Anfang seiner Studienzeit einen Kalligrafiekurs belegt hatte. Und Kalligrafie hat ja mit Technologie nichts zu tun, null, ja. Aber er hat dann, als der Macintosh gelauncht wurde, der erste Rechner von Apple, hat er ja dann diese Schriftarten da reingebracht. Und er hat gemeint, ich konnte nur in meinem Leben rückblickend lernen, was die einzelnen Dinge mir gebracht haben oder die Punkte miteinander verbinden. So hat er das, glaube ich, genannt. Und das fand ich total cool. Also niemand hätte damals, als er diesen Kurs belegt hat, gedacht, dass das irgendwas mit Technologie zu tun haben könnte, aber es hatte es. Und zwar richtig. Und deswegen seid neugierig, guckt euch neue Themen an und macht euch keine Sorgen darüber, wie das in euer Leben zusammenpasst, weil auch diese Geschichte werdet ihr erst rückblickend erzählen können.
Sehr schön. Ich danke dir.
Bis bald, Andi. Tschüss.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.